Breitband-Topic.
Facebook benutzt seine User als Laborratten. Dieser Vorwurf steht zumindest im Raum, seit die Ergebnisse eines wissenschaftlichen Psychoexperiments veröffentlicht wurden, das im englischsprachigen Facebook durchgeführt wurde.
Gezielt wurden dabei die Emotionen hunderttausender Mitglieder manipuliert. Wie das gemacht wurde und welche wissenschaftlichen Rahmenbedingungen für solche Studien gegeben sein müssen, das fasst Tim Wiese für uns zusammen.
Liebe Facebook-Freunde, diese Zeilen schreibe ich voll Trauer. Seit Tagen lese ich von euch nur Postings über kranke Kanarienvögel, cholerische Chefs und doofe Dates. Wo sind sie hin? Die Bilder von Sonnenuntergängen, leckerem Selbstgekochten und Erfolgen im Fitnessstudio.
So oder ähnlich könnten sich im Januar 2012 an die 700.000 Nutzer der englischen Facebook-Seiten gewundert haben. Sie alle waren Versuchspersonen in einem Experiment. Einem Teil von ihnen wurden fast nur positive Statusmeldungen von Freunden angezeigt, den anderen fast nur negative. Ergebnis der Untersuchung? Alle Nutzer mit den überwiegend guten Nachrichten aus dem Freundeskreis posteten ebenfalls viel Positives. Bei den anderen trübte sich die Stimmung.
Diese negativen Berichte legen sich auf meine Seele, sodass ich selber auch nur noch Düsteres zu posten vermag.
Ein interessanter Effekt. Problematisch ist nur, dass die Versuchspersonen überhaupt nicht wussten, dass sie Teilnehmer an einem Experiment sind. Die Verantwortlichen von Facebook sehen das nicht so kritisch. Schließlich würden sich die Nutzer der Plattform zu solchen Studien bereit erklären, wenn sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptierten. Ein Argument, das der Medienwirkungsforscher Professor Martin Emmer von der Freien Universität Berlin nicht gelten lässt.
Gerade in so Bevölkerungsgruppen der unter 25-Jährigen, wo die Menschen ihren Alltag ganz stark über solche Medien abwickeln, ist es einfach keine Option mehr für mich, wegen eines solchen Punktes dann einfach aus Facebook auszusteigen.
Grundsätzlich sei es aber in der Wissenschaft nicht ungewöhnlich, dass Versuchspersonen nichts über den genauen Forschungsgegenstand wüssten. Schließlich sollten sie nicht beeinflusst werden, so der Professor.
Allerdings gehört es dann eigentlich zu den Standards, dass man zumindest hinterher die Probanden aufklärt und ihnen dann notfalls auch die Möglichkeit gibt, ihre Einwilligung zu widerrufen und Daten dann auch zu entfernen aus dem Datensatz.
Das ist im Falle des Facebook-Experiments nicht geschehen. Es wurde nur deshalb einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, weil die Ergebnisse in einer Fachzeitschrift erschienen sind. Facebook rechtfertigt die Studie damit, dass man unbedingt emotionale Effekte von Postings verstehen wolle. Laut Martin Emmer hätte man das auch anders rausfinden können.
Letztendlich ist das alles nicht nötig. Wenn ich eine Hypothese habe, wie die Forscher sich bestimmte Emotionen eben auch über so Nachrichten vermitteln, dann kann ich das auch statistisch sauber mit einem Experiment mit 200 Leuten eigentlich sehr gut nachweisen, wenn es diese Effekte gibt.
Einige befürchten, dass hinter der Studie noch mehr steckt. Renate Künast von den Grünen sprach im Bundestag davon, dass Facebook mit seiner gesellschaftlichen Macht und den Gefühlen der Nutzer spiele. Die amerikanische Soziologieprofessorin Zeynep Tufekci vermutete, noch bevor der Facebook-Fall bekannt wurde, im Gespräch mit Breitband vor wenigen Wochen, hinter solchen und ähnlichen Experimenten ebenfalls Methode.
Die Besitzer solcher großen Datenmengen können herausfinden, was für ein Persönlichkeitstyp du bist. Dann ist es auch nicht besonders schwierig, Menschen ganz sanft in eine bestimmte Richtung zu stupsen, die man für sie bestimmt hat, ohne dass die Menschen das überhaupt bemerken.
Stellt sich also die Frage nach den ethischen Grenzen. Medienwirkungsforscher Martin Emmer gibt zu bedenken, dass die Auswertung der Datenmengen aus dem Netz zumindest nicht grundsätzlich schlecht sei.
Gerade im Bereich der Sozialforschung, wenn es darum geht, soziale Netzwerke zum Beispiel von Menschen und die Kommunikation in Netzwerken zu erforschen, dann ergeben sich da natürlich schon neue Möglichkeiten. Und in so einem Fall ist es, glaube ich, schon auch sinnvoll, solche Methoden einzusetzen. Aber ob das für solche sehr kleinteiligen psychologischen Experimente nötig ist, das wage ich dann noch zu bezweifeln.
So das Fazit des Medienwirkungsforschers Martin Emmer. Und natürlich muss je nach Fall darüber diskutiert werden, ob bei manchen wissenschaftlichen Erhebungen der Zweck nicht doch die Mittel heiligt.
Trotzdem bleibt die Frage nach den Ethikregeln der Wissenschaft vorrangig. Also wurden diese im konkreten Fall Facebook verletzt? Und wie weit geht der Umgang mit Nutzerdaten eigentlich wirklich? Also darüber wollen wir jetzt mit dem Internet-Experten Christoph Kappes sprechen. Guten Tag, Herr Kappes.
Guten Tag.
In den nachträglich geänderten Geschäftsbedingungen von Facebook steht ja zumindest jetzt, dass Facebook die Daten der Nutzer für Forschungszwecke nutzen darf. War bzw. ist dieses Experiment also völlig in Ordnung gelaufen?
Also das denke ich nicht. Im Ergebnis bin ich da auch der Meinung, dass das so nicht hätte sein dürfen. Die Frage ist aber, mit welchen Kriterien misst man das Handeln und auf welches Handeln meint man hier überhaupt? Ja? Viele Leute reden ja davon, ob Daten weitergegeben werden dürfen. Das ist durch die Facebook-Nutzungsbestimmung, genauer Datenschutzbestimmung, gedeckt. Der andere Sachverhalt, um den es geht, ist aber hier die Veränderung des Daten- und Nachrichtenstroms. Das ist ein anderer Ansatzpunkt. Und ich habe ein bisschen Zweifel, ob man da überhaupt mit juristischen Kriterien wirklich so gut rangehen kann, weil die Frage des Handelns, ja, das die Beeinflussung des Nachrichtenstromes ja eigentlich mit dem Facebook-Produkt zu tun hat, das hier verändert wird und wo die Frage von Datenweitergabe gar nicht relevant ist.
Das heißt aber, wenn es keine juristische Frage ist, dann ist es ja eine ethische Frage. Ja. Und Facebook hat ja sein umstrittenes Experiment verteidigt mit der Begründung, man müsse einfach besser verstehen, wie Nutzer auf verschiedene Inhalte reagierten. Ich persönlich finde das eigentlich nachvollziehbar. Und wir haben ja auch gerade im Beitrag von Martin Emmer gehört, dass es sinnvoll ist, Kommunikation in sozialen Netzwerken zu erforschen.
Also zunächst mal muss man zur Verteidigung von Facebook genau auch diesen Kontext herstellen. Ein durchschnittlicher Facebook-Nutzer hat so um die 250 Kontakte und das mögen bis zu 15.000 Beiträge sein, die er sähe, wenn Facebook nicht auf irgendeine Art und Weise filtern würde. Also dass hier Selektionsmechanismen stattfinden, ist, glaube ich, richtig und da kann man im Grunde auch nur den Facebook und Googles dankbar sein, dass sie in der modernen Informationsgesellschaft mit solchen Datenmengen uns auch hilft, diese Kommunikation zu strukturieren. Die Frage ist nur, wo Facebook eigentlich hin wollte, weil es hätte ja genützt, gereicht, einfach nur passiv zuzuschauen und daraus Schlüsse zu ziehen, statt quasi auch die Inputwerte wie eine Skinnerbox sozusagen zu verändern, also den Nutzer als Blackbox zu betrachten, Impulse hinein und Ergebnisse heraus. Und das mit dieser Menge von Personen, die hier betroffen sind, weil 700.000 sind sicherlich weit mehr als eine repräsentative Menge gewesen wäre.
Man kann wahrscheinlich so einfach relevantere Daten erheben, oder nicht? Also wenn man
das zeigt aber ein bisschen auch das Mindset, nicht? Also der Gedanke, viel hilft viel, ist hier vielleicht dahinter. Nur muss man aber auch sagen, und das wird in der Presse, geht das ein bisschen unter, ergibt sich aus den Studiendokumentationen, dass Facebook nur in sehr, sehr geringem Umfang hier an den Parametern herumgedreht hat und auch der Effekt übrigens des Nutzerverhaltens nur in sehr geringem Umfang aufgetreten ist. Also das ist an der Grenze zur Homöopathie und nicht so, wie es dargestellt wird.
Christoph Kappes hier im Gespräch mit Breitein. Sie haben gerade gesagt, man muss gucken, wo Facebook da eventuell hin will. Was für ein Menschenbild steckt denn dahinter? Was vermuten Sie denn? Sieht Facebook seine User wirklich wie so eine Art Laborratte vielleicht?
Ich kann in Personen nicht reingucken und ich kann auch in Organisationen nicht reingucken. Also ich muss aus dieser ganzen Aufstellung irgendetwas schließen. Und hier ist für mich nicht klar, wer hier überhaupt handelt, weil es ist schon so, dass es eine interne Abteilung von Facebook ist. Und wenn man hier von Wissenschaftlern spricht und Forschung auf der einen Seite, dann handelt es sich auf der anderen Seite um eine Art Produktoptimierung mit Messaufstellungen. Und das ist so ein Grenzbereich, würde ich sagen, zwischen dem Versuch, sein eigenes Produkt zu verbessern und dem über soziale Systeme mehr zu verstehen. Wir kennen ja nun, oder ich ja zumindest auch Facebook beobachte das schon seit vielen Jahren, dass die Methode ist eigentlich immer dieselbe, dass man versucht durch, wie soll ich sagen, operieren an den Grenzen des sozial Vertretbaren zu schauen, wie weit man kommt. Und das ist das, was mir unterm Strich Sorgen macht.
Es gab jetzt eine ziemliche Aufregung, zumindest im Netz, über diese heimliche Manipulation von Emotionen eben. Andererseits gibt es ja permanent Manipulationen durch Algorithmen. Facebook filtert nach Relevanz, Werbung wird da gezielt eingesetzt. Es gibt Empfehlungen auch bei Amazon. Kurz, also diese Filterbubble, die existiert ja nun einfach. Worum besteht denn jetzt der Unterschied zwischen eben dieser Filterbubble und der direkten Manipulation von Nutzerdaten zu wissenschaftlichen Zwecken?
Also die Manipulation von Nutzerdaten passiert ja schon in der Filterbubble, weil Algorithmen wie der EdgeRank von Facebook, die Nachrichtenströme selektieren, ja eben eine Manipulation sind, eine Veränderung des Nachrichtenstroms. Die Besonderheit, die wir hier allerdings haben, ist, dass man auf algorithmische Versuche von Gefühlsausdrücken abstellt, statt auf messbare Relevanzkriterien. Also wo ein klassischer herkömmlicher Facebook-Algorithmus nur guckt, wie viel gefällt mir es hat es gegeben, wie häufig ist etwas geteilt worden, wie häufig ist etwas kommentiert worden, ist hier ein inhaltliches Kriterium angesetzt worden, nämlich in sogenannten Sentiment-Analysen hat man versucht, die Stimmung der Eingangspostings und der Ausgangspostings zu messen. Und das ist für mich der radikale Unterschied zu dem, was bisher geschehen ist. Hier hat man eine inhaltliche Filterung vorgenommen und damit ist man nicht mehr neutral gewesen gegenüber Inhalten.
Trotzdem ist das ja nicht das erste Mal, dass über Ethik bei der Anwendung maschineller Daten diskutiert wird. Das geht schon seit den 70er Jahren so. Was würden Sie sagen? Brauchen wir einen Kodex, ein Grundrecht beim Umgang mit Nutzerdaten?
Also das sind jetzt verschiedene Fragen. Also die Frage von Technik, Ethik ist ja schon alt. Es gibt Technikphilosophie, es gibt Techniksoziologie, die sich dann mit diesen Wechselwirkungen auch zwischen Menschen und Technik befasst. Es gibt eine Computerethik, eigentlich fing das 1950 schon an, wo Norbert Wiener ein sehr interessantes Buch geschrieben hat, dann ging es in den 70ern weiter. In den 70ern hat man sich viele Gedanken gemacht über Ethik und Computer und auch heute schreiben noch auch deutsche Autoren wie Raphael Capuro hochinteressante Dinge, den muss man nur mal googeln, über die Grenzen von Handeln mit Computern und den Einfluss, den Computer auf unser Denken und auf soziale Systeme haben. Ich wäre nur vorsichtig, jetzt eine Unzahl von Ethiken auszurufen, also unterhalb der Technikethik eine Computerethik und unterhalb der Computerethik eine Roboterethik und eine Algorithmenethik, weil die Fragen sind eigentlich immer die gleichen. Wie kann ein soziales Zusammenwirken so passieren, dass es dem kategorischen Imperativ entspricht? Ich würde das nicht überkomplizieren.
Mich würde halt mal interessieren, wie man sowas überhaupt durchsetzen kann. Also wir sprechen, das haben Sie jetzt gerade auch gesagt, wir sprechen schon eine ganze Weile lang darüber, aber in welchem Interesse, also es gibt ja Leute, in deren Interesse ist das natürlich, dass diese Ethik vorangebracht wird und auch, dass man nach dieser Ethik auch handelt und dass man eben auch Nutzerdaten schützt. Nur wie setzt man sie durch und wer, also müssten nicht eigentlich auch die User sich viel mehr darum kümmern, dass ihre Rechte eben da nicht verletzt werden?
Wenn Sie von Müssten reden, dann reden Sie von Sollen. Und wenn Sie von Grundrechten reden, dann reden Sie eigentlich von den höchstrangigen Normen, die wir haben. Ich glaube einfach, dass der Umgang von Menschen mit Technik immer über Jahrzehnte geübt werden muss und sich Regeln quasi entwickeln, aber auch die Technik selber sich wiederum entsprechend anpassen muss und entwickeln muss. Das ist ein Prozess von, ich sag mal, der Vereinbarung von sozialen Gepflogenheiten, der Entwicklung von Prinzipien und den muss zunächst mal die Gesellschaft und müssen die Handelnden für sich finden. Ich glaube nicht, dass man hier juristisch operieren sollte. Die Zahl der Grundrechte wäre auch uferlos. Also ein Recht auf Autofahren hätte man vielleicht früher mal diskutiert. Ich glaube, es geht darum, dass man gemeinsam beobachtet, was passiert, welchen Schaden kann es anrichten und wie geht es weiter.
Über die umstrittenen ethischen und rechtlichen Grundlagen des Facebook-Psycho-Experiments sprachen wir mit dem Juristen und Internet-Experten Christoph Kappes. Vielen Dank dafür.